Liebe Brüder, liebe Schwestern, es gibt Tage, da sind wir völlig unkonzentriert. Da ist in uns eine ungeheure Unruhe. Und manchen Menschen kann man das so richtig ansehen, die rennen dann von einer Ecke in die anderen. Bei uns daheim hat man immer gesagt, die wissen nicht, wo sie ihr Ei hinlegen sollen. Rastlos und zerstreut laufen sie hin und her und fassen das eine an und lassen es wieder fallen, packen etwas anderes an und wissen auch nichts damit anzufangen. Andere Menschen, bei denen sieht man das gar nicht, dass sie unruhig sind. Die scheinen äußerlich völlig cool, völlig ruhig. Aber wenn man mit ihnen redet und einmal ganz aufmerksam in die Augen schaut und in die Pupillen, dann sieht man, die sind unaufmerksam, die sind nicht da, die sind zerstreut. Jeder von uns hat in diesen Momenten dieser Unruhe, des Ich weiß nicht wohin mit mir, was Kinder oft Langeweile nennen und was uns Erwachsene so oft ärgert, aber auch wir haben das, eine Unruhe, nicht zu wissen, was ist jetzt zu tun, dieses Ich weiß nicht wohin mit mir, jeder macht dann irgendetwas, jeder hat da so einen Mechanismus entwickelt. Es gibt Leute, die fangen dann ganz wild an aufzuräumen und zu putzen. Und die stört dann jeder Krümelstaub irgendwo und jeder Streifen am Fenster. Und dann fangen die an zu putzen. Ist manchmal nicht das Schlechteste, seine Unruhe wegzuputzen. Es gibt andere, die schalten den Radio an oder das Internet oder irgendetwas, das Fernsehen natürlich, womit man sich zerstreuen kann. Das Handy, habe ich gar nicht vergessen, natürlich das Handy. Je nach Generation hat jeder irgendetwas, um die Unruhe irgendwie abzulenken. Jeder hat das, jeder braucht es, weil in uns allen steckt es drin, dieser tiefe, tiefe Unfrieden. Und wehe dem, da kommt einer und macht uns auch noch darauf aufmerksam. Also ich empfehle das in der Regel nicht. Was hast du denn? Bist du schlecht gelaunt? Bist du gestresst heute? Das sind so die hilfreichen Sätze. Du bist ja wie ein gehetztes Reh. Also, wenn man bis dahin noch die Fassung hatte, jetzt ist es aus. Jetzt ist man letzthin völlig auf der Palme. Und wer sich nicht mehr zusammenreißen kann, der bricht dann wegen irgendetwas vielleicht einen Streit vom Zaun, kriegt einen Zornesausbruch, je nach Temperament, oder frisst es in sich rein. Manchmal, diejenigen, die dann so einen harmlosen Streit austragen können, haben sogar gut, weil danach ist die Luft wieder rein. Die Spannung ist weg, die Energie ist raus, die überschüssige Energie, die nicht wusste, wohin. Aber es gibt auch Menschen, die machen das dann zur Kultur. Die müssen immer irgendjemand piesacken und provozieren, immer irgendjemand ärgern und reizen, weil diese Spannung in ihnen ist und weil sie die nicht loswerden, diese innere Unruhe. Sie brauchen die Entladung, um wieder zur Ruhe zu kommen. Ich habe ganz viele harmlose Formen genannt, wie man seine Unruhe wegputzen und wegräumen kann. Und vielleicht ist es ja auch mal harmlos, ab und zu mal das Internet anzustellen oder den Fernseher. Aber wir haben auch alle in uns die Neigung, mal die Schwelle zu übertreten. Und dann kann es krankhaft werden. Es gibt auch Mechanismen, die halten wir dann auch vielleicht geheim vor anderen, möglichst lange. Die sind gefährlich. Jeder hat solche. Sucht nennt man es. Sucht ist eine Form, Spannung und Unruhe abzubauen, innere Unzufriedenheit loszuwerden, all das loszuwerden, womit wir nicht wissen, wohin. Es gibt viele Formen der Sucht. Beim einen ist es das Essen, das Trinken, das völlig übermäßige Rauchen oder noch schlimmere Sucht. Formen der Selbstzerstörung, die kennen wir alle, Workaholics, sich selber loswerden wollen, das kann bis zum Äußersten gehen. Einfach sich loswerden wollen, diese Energie muss raus. Und im schlimmsten Fall wendet sich diese Energie in Aggression und bei manchen in Selbstaggression. Und das ist auch sehr gefährlich. Was ist da los? Es ist Kraft da, ganz viel Kraft, Lebenskraft ist da. Ist eigentlich gut so. Warum können wir diese Kraft nicht in eine gute Kanalisierung bringen? In einen guten Kanal? Warum ist diese Kraft irgendwie nicht in eine gute Bahn zu bringen? Es ist Lebenshunger da, es ist Sehnsucht da. Aber irgendwie wird die Seele nicht satt, egal was sie macht, ob sie isst oder trinkt, sie wird nicht satt. Es ist Sehnsucht da, Lebenssehnsucht, ich glaube, das kennen wir alle. Und manchmal steckt das Leben auch so richtig in der Sackgasse drin und diese Sehnsucht, sie scheint unerfüllbar. Für Menschen, denen irgendwie die Tür zugeschlagen wird, die keine Chance haben, diese Energie, die sie eigentlich haben, diese Lebenskraft noch aus sich rauszulassen und in irgendeiner guten Weise etwas beizutragen für das Ganze. Ich glaube, das wollen wir alle, etwas beitragen für das Ganze, eine Chance haben zu zeigen, ich kann was, ich will was, für diese Welt tun, in ihr etwas bewirken. Und wenn man krank wird, wenn die Energie plötzlich weg ist, wenn man alt wird, die Energie nachlässt, dann kann das oft sein, dass da so viel Lebenshunger ungestillt brach liegt und wir werden unruhig und hungern. Was gibt es eigentlich im Leben, was uns satt machen kann, außer Essen und Trinken? Das ist wichtig, das brauchen wir. Aber wir wissen, alles reicht nicht. Das kennen alle, sie haben gegessen und getrunken und sie sind nicht satt. Was ist das, was unsere Seele satt machen kann? Es gibt Tage, in denen sind wir ganz satt. Fangen wir da mal an, bei den Tagen. Tagen in unserem Leben, von denen sagen wir auch, wir zehren von ihnen. Das ist noch in uns drin, steckt es, wie schön das war. Und es gibt Menschen, die hängen in ihrem ganzen Haus, es ist immer interessant, was da für Bilder hängen, Fotos an die Wand von diesen Tagen. Hochzeitsbilder sind es oft, Aufbrüche, Taufbilder mögen es sein. Konfirmationsbilder können es sein. Oder andere schöne Ereignisse, von denen wir zehren. Wir zehren von diesen besonderen Ereignissen in unserem Leben, die sind wichtig. Aber wir zehren auch von diesen kleinen Dingen, die sich auch ganz tief in unser Herz eingegraben haben. Dass unsere Mutter uns liebend angeschaut hat. Dass unser Vater uns beschützt hat. Dass wir in ein liebevolles Gesicht hineinschauen und das blickt uns nicht abwesend und unaufmerksam, sondern aufmerksam an und sagt, ja, ich sehe dich, und du gefällst mir. Miteinander lachen ist etwas, was satt machen kann. Und wenn man immer noch Hunger hat, vielleicht können wir miteinander lachen, das macht wirklich satt, ich weiß nicht warum. Ein Handschlag kann satt machen und deshalb berühren wir uns auch immer wieder. Berührung macht auch satt. Gesten, liebevolle Gesten im Arm halten und Kinder brauchen das dauernd. Es gibt Kinder, die muss man in einem Fort am Arm halten und das nutzt auch nichts, denen dauernd was zu essen zu geben. Die wollen gehalten werden, die brauchen das. Menschen brauchen das. Umarmungen und nicht zu vergessen, also ich spüre das immer wieder, ich brauche ein gutes Wort. Ich brauche immer, wenn es mir schlecht geht, ein gutes Wort, obwohl das manchmal ganz schwer ist, einem anderen das richtige, gute Wort zu geben. Aber gute Worte, die gehen ganz tief in die Seele hinein und deshalb sollen wir alle uns geschickt werden, im Meister werden, in gute Worte geben. Das ist etwas Wichtiges, genauso wie es wichtig ist, einen Menschen zu umarmen. Also, Essen und Trinken ist gut, ein Fest ist schön, aber allein macht es nicht satt. Sondern das achtsame Miteinander, das liebe Miteinander deren, die da um den Tisch sitzen, jeden Tag um den Tisch, das ist entscheidend. Dass wir in unseren Familien, dass wir da, wo wir liebe Menschen haben, unsere Freunde, dass wir achtsam und aufmerksam miteinander umgehen, das macht satt. Und wir spüren auch immer, das bringt uns zur Ruhe, das lässt uns, um das biblischen Ausdruck zu sagen, lagern. Wie ein Lager ist das, ein Lager aufschlagen. Hier bleibe ich, hier fühle ich mich wohl. Jetzt auf der Wanderschaft dieses Lebens habe ich einen Punkt gefunden. Hier fühle ich mich, dass ich lagern kann und zur Ruhe kommen kann. Und Menschen, die wir besonders lieben, das sind manchmal nicht die Menschen, die uns in Wallung bringen, unser Blut in Wallung bringen, das denken die Verliebten immer, sondern Menschen, die uns ganz ruhig machen, wo man das Gefühl hat, jetzt ist gut, jetzt bin ich angekommen, jetzt habe ich es gefunden, was ich gesucht habe, jetzt habe ich mein Ei gelegt. Der Predigttext, bei dem bin ich schon die ganze Zeit. Er handelt von Menschen, die genau wie wir ruhelos und rastlos durch die Gegend irrten und einen suchten, der ihn satt machen kann, der sie satt machen kann. Die Erfüllung suchten, die nicht nur Essen und Trinken suchten, sondern wollten, dass die Seele endlich einmal zur Ruhe kommt und satt wird, dass sich eine Tür wieder auftut, Tür, die verschlossen war. Und es waren viele Menschen, die an einem Tag Erfüllung fanden. Es ist die uns allen bekannte Geschichte von der Speisung der 5000. Wir Christen sind mittlerweile mehr wie 5000. Aber ich glaube, wir wissen immer noch, was da geschehen ist. Menschen, die Sehnsucht hatten, sind satt geworden. Und es waren viele. Und sie wurden satt durch Christus, der Wort ist und Brot Gottes. Und das ist unsere Geschichte. Und die Apostel kamen zurück und erzählten Jesus, wie große Dinge sie getan hatten. Und er nahm sie zu sich und er zog sich mit ihnen allein in die Stadt zurück, die heißt Bethsaida. Als die Menge das merkte, zog sie ihm nach und er ließ sie zu sich und sprach zu ihnen vom Reich Gottes und machte gesund, die der Heilung bedurften. Aber der Tag fing an, sich zu neigen. Da traten die 12 zu ihm und sprachen, lass das Volk gehen, damit sie hingehen in die Dörfer und Höfe ringsum und Herberge und Essen finden, denn wir sind hier in der Wüste. Und er sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen, wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische, es sei denn, dass wir hingehen sollen und für alle diese Leute Essen kaufen. Denn es waren etwa 5000 Mann. Er sprach aber zu seinen Jüngern, lasst sie sich setzen in Gruppen zu je 50. Und sie taten das und ließen alle sich setzen. Dann nahm er die 5 Brote und 2 Fische und sah auf zum Himmel und dankte, brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie dem Volk austeilten. Und sie aßen und wurden alle satt. Und es wurde aufgesammelt, was sie an Brocken übrig ließen. 12 Körbe voll. Da geschah etwas, was wir als eine Vordeutung des Abendmahls nennen können. Menschen lagern sich. Sie werden zu einem Volk, zu einem neuen Volk Gottes. Die 12 Zahl zeigt uns das an. Und sie werden satt. Sie erhalten Nahrung an Leib und Seele in Fülle. Es war dieses Fischerdorf Bethsaida, was übersetzt heißt, Bethsaida heißt Haus des guten Fanges, wo man eigentlich hätte erwarten können, dass die Leute genug zu essen haben. So wie bei uns, wir haben genug zu essen, daran fehlt es uns nicht. Eigentlich müsste da Fülle sein, aber die Leute hatten nicht Fülle. Die Fische, die man fangen konnte und das Korn auf den Feldern, das wuchs, es hat die Menschen nicht satt gemacht. Und so ist es ja bei uns auch. Wir sind immer noch nicht satt. Und da kommt er, den sie für den neuen Mose halten. Sie wünschen sich, dass er das neue Himmelsbrot bringt, Christus, und ein Zeichen der Fülle tut. Und er tut's. Er tut dieses Zeichen der Fülle, mitten in der Wüste, so wie damals bei Mose, mitten in der Ödnis der Menschen, bricht Jesus ein und gibt den Menschen Wort und Brot. 5 Brote, 2 Fische. Und die Menschen haben Leben in Fülle, es ist Überfluss da. Und das ist ja das Schöne, diese 12 Körbe gesammelt, von denen essen wir heute noch. Von dem, was damals geschah, zehren wir heute noch. Und noch heute gibt es Brosamen bei jedem Abendmahl von dem Geschehen damals. Es war was übrig. In Christus geschah so viel Fülle, dass noch tausende Jahre nach ihm wir es spüren, welche Kraft da war, welche Gewalt des Wortes, welche Macht der Sättigung. Das war alles da. Und wir haben heute noch etwas davon. Wir spüren es und wir zehren es, nicht nur im Abendmahl, sondern in jedem Gottesdienst. Immer wenn uns Christus berührt, spüren wir es. Und Christus lehrt uns auch, was uns satt macht. Schon was zu essen. Also keine Hungerkünstler bitte. Keine Totaldiät. Keine Hungerkünstler, das muss man ja vor allem den Jungen heute sagen. Sondern schon was Gutes zu essen. Gute Fische, gutes Brot, das macht satt. Und die Gemeinschaft, dass man sich lagern darf in der Mitte derer, die man liebt, mit denen man zusammen Volk Gottes sein darf. Und noch etwas lehren wir von ihm. In der Kirche haben wir es mit der Fülle zu tun, mit dem Überfluss. Und damit, wie wir damit umgehen. Wir sind nur dann Kirche, die ausstrahlt, wenn wir Kirche der Fülle und des Überflusses sind. Wenn wir eine Kirche sind, die meint, andere zu Hungerkünstlern und zu Verklemmten, zu Schmalhans-Küchenmeistern zu erziehen, zu Suppenkaspern, die sich nichts trauen, vom Leben zu essen und nehmen, dann sind wir keine Kirche, von der irgendjemand etwas will. Eine Kirche muss sein, und das sind wir, eine Kirche, die lebt von der Fülle und dem Überfluss, den Christus uns gebracht hat, von dem wir heute noch zehren. Und er sagt, iss und trink und lass es dir gut gehen. Sei fröhlich, denn ihr seid mein Volk, so wie wir es gehört haben im Wochensprung. Ihr seid nicht mehr Fremdlinge auf dieser Welt, keine Gäste. Ihr seid, ja fast hätte ich gesagt, Satteldorfer, auch die Zugezogenen. Auch die, die gerade heute mal da sein. Das ist ja dieser Spruch, ich bin ein Berliner. Eigentlich ist gemeint, ihr gehört zusammen, ihr Menschen. Ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wenn wir das spüren, werden wir satt. Dann sind wir angekommen und dann trauen wir uns auch selber ein Stückchen hinaus in die Welt, etwas von unserem Überfluss abzugeben. Und ich glaube, das ist die Methode, um Spannung abzubauen. Spüren, es ist Kraft da, es ist Fülle da, es ist Überfluss. Geben wir ein Stückchen davon im Guten weiter und nicht im Streit. Dass uns das gelingen möge, dazu verhelfe uns Gott in Christus Jesus. Amen. Und nun lasst uns zusammen ein Tauflied singen. Liebster Jesu, wir sind hier, 206, 1-4. Und während wir singen,